ARD Sounds.
Ich merke, wenn ich unruhig bin, wenn ich gestresst bin oder eben damals, wenn ich irgendwie von der Schulzeit oder von der Pubertät oder in Sachen, was studiere ich jetzt, immer in diesen großen Lebensfragen war halt so das Laufen, so dieser Moment am Tag, wo ich dann einfach Schritt für Schritt gelaufen bin. Ich hatte immer Musik im Ohr und war mit mir alleine und habe mir so erlaubt, in meinen Kopf zu gehen und über Sachen nachzudenken und Ruhe zu haben. Und da musste ich auch nicht irgendwer anders sein, weil ich habe in der Schule auch immer sehr gerne irgendeine Maske angezogen, wie es halt so ist, wenn man noch nicht so richtig bei sich angekommen ist. Und beim Laufen war das aber nicht nötig. Und ich glaube, das ist bis heute so, dass ich halt, wenn ich merke, ich habe jetzt noch offene Fragen oder ich komme gerade irgendwie mit einer Situation nicht zurecht, dann gehe ich laufen.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Dominique Knoll.
Also wandern gehen ist was Schönes, mache ich auch ab und zu, und wenn es dann steil wird, dann kriege ich auch gerne mal ein bisschen schlechte Laune. Mein heutiger Gast fühlt sich in solchen Situationen sehr wohl, optimal herausgefordert, und sie geht die Berge auch nicht rauf, sie rennt die Berge rauf. Trailrunning nennt man diesen Sport, und sie ist eine von Deutschlands Besten. Herzlich willkommen, Kim Schreiber.
Ja, danke schön. Und gerne gleich vorweg, du darfst gerne Kimi sagen und Kimi. Wir dürfen auch gerne ins Du übergehen.
Dann machen wir das.
Ja, das ist Kimi ist mein Spitzname, ich weiß, aber ich höre lieber auf den Namen Kimi.
Kimi, per Du, so machen wir es.
So machen wir es.
Kimi, sag mal, Trailrunning, kann man sagen, das ist die neue Trendsportart?
Ich würde sagen, ja. Also man hört es ja immer, Trailrunning boomt, heißt es ja immer so schön. Und ich würde sagen, dass das gerade schon ein Sport ist, der sehr viel Zuwachs erfährt. Mhm. Wie du richtig sagtest, Berge, Wandern, das kennen viele, aber dann die Berge wirklich hochlaufen. Das ist vielleicht jetzt noch nicht so ganz angekommen, aber es kommt immer mehr, würde ich sagen.
Also ich habe das erste Mal, glaube ich, gehört in der Pandemie davon. Mhm. Kann man sagen, dass es da so losging?
Also ich würde sagen, ja, einfach aus dem Grund, weil man durfte ja nicht so viel machen. Und ich glaube, dann dieser Rückzug so ein bisschen in die Natur und das Laufen draußen und so ein bisschen aus dieser, ich weiß nicht, leeren Stadt hat vielen gut getan. Mhm. Und dann sind halt viele einfach dabei geblieben. Ich meine, ja. Bei mir war das auch so. Ich habe das da auch geliebt, einfach zu laufen und weiterlaufen zu dürfen. Und deswegen kann ich das total verstehen.
Mhm. Für jemanden, der jetzt noch nie davon gehört hat in seinem ganzen Leben, Trailrunning, was genau machst du da?
Also per Definition würde ich jetzt antworten, es ist das Laufen abseits von befestigten Wegen und abseits von Straßen. Also sprich, wir haben auch nicht so viel mit Straßenlauf zu tun. Mhm. Was ich persönlich da mache, ich laufe einfach jeden Tag über Stock und Stein, gerne hoch und runter, gerne sehr weit, gerne stundenlang für mich allein und mache das eben auch professionell.
Also ihr folgt da keinen vorgeschriebenen Wegen. Wie findet ihr denn Wege? Weil das wäre für mich ja totaler Horror. Ich kann ja nicht mal einen normalen Wanderweg folgen. Also wie findet ihr denn da euer Ziel?
Das Thema Orientierung. Ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an. Also im Wettkampf haben wir auf jeden Fall eine Strecke, eine festgelegte. Die kann man sich dann auch wunderbar auf die eigene Uhr ziehen. Das geht alles mittlerweile.
Ah, okay.
Auch, weil meine Orientierung ist auch nicht die beste, aber mit der Uhr komme ich hoffentlich immer an. Im Training laufe ich sehr, sehr viel einfach daheim. Da kenne ich mich natürlich inzwischen aus. Mhm. Und wenn ich irgendwo im Trainingslager bin oder mal für einen Trainingslauf in die Berge fahre, dann baue ich mir meistens vorher eine Strecke zusammen. Also so wirklich ins Blaue reinlaufen, das mache ich zumindest sehr, sehr selten.
Daheim ist jetzt Solln, ne? Bei München.
Genau,
ja,
so
genau,
ist es.
Da wohnst du gerade. Du sagst schon, abseits befestigter Wege bist du da unterwegs über Stock und Stein. Ist es auch mal gefährlich? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man da rauf rennt und da sind dann auch mal Felsbrocken im Weg oder sonst irgendwas, da muss man schon gut aufpassen, oder?
Ja, also ich glaube, das ist auch sowas, was ich auch immer wieder versuche, so ein bisschen mitzugeben, wenn mich jemand nach Tipps fragt, zum Beispiel beim Trailrunning, weil wir haben es vorhin angesprochen, der Sport boomt und das ist ja auch wunderbar. Aber ich glaube, was man dabei nicht vergessen darf, ist, dass man halt oftmals am Berg unterwegs ist, auch mal in technischem Terrain unterwegs ist, dass da eben auch mal Felsen sind oder dass man stolpern kann, dass es steil wird. Und ich glaube, deswegen muss man schon so ein bisschen mit Kopf laufen. Also man muss schon aufpassen und sich und dem Körper auch ein bisschen Zeit geben, sich dran zu gewöhnen. Aber wenn man das geschafft hat, ist es wunderbar.
Mhm. Du hast ja ein ganz tolles Buch geschrieben. Das heißt Off Track Passion Trail Running. Ein riesengroßes, schweres, wunderschönes Buch mit tollen Fotos. Mhm. Also das habe ich sehr geliebt, da mal durchzublättern. Und wenn du da so reinschaust und die Natur siehst, also in der Traum, das ist schon auch ein ganz wichtiger Faktor beim Trailrunning, oder? Dieses Naturerlebnis, das Verbundensein mit diesem Draußensein.
Mhm. Also ich meine, ich habe auf den ersten Seiten ja auch geschrieben, der Rückzug zu mir selbst. Und ich glaube, das ist das, was die Natur mir so ein bisschen ermöglicht, dass ich halt wirklich rauskomme, mit mir selber bin, alleine laufe und durch diese wunderschöne Natur laufen darf. Und wenn es nur in Anführungszeichen bei mir in Solln an der Isar ist, das ist ja auch schon wunderschöne Natur. Und ich glaube, das gehört für viele auch zum Reiz beim Trailrunning dazu, eben, dass es nicht nur Asphalt ist und nicht nur auf der Straße ist, was auch seinen Reiz hat, aber es ist eben im Grünen, man ist umgeben von Natur und kann sich da ganz anders fallen lassen.
Und du kommst da ja auch dann an Orte, die du jetzt als normale Wanderin jetzt nicht so finden würdest einfach, oder?
Sagen wir zumindest, ich komme wahrscheinlich schneller hin. Also ich glaube, wenn man einen langen Atem beim Wandern beweist, dann kann man da schon auch hinkommen. Aber das ist ja das Coole beim Trailrunning, dass ich halt, weiß ich nicht, jetzt auch am Samstag für einen längeren Lauf war ich halt über 30 Kilometer unterwegs. Da kannst du natürlich dann schon ordentlich was sehen und was machen. Und das kannst du beim Wandern natürlich auch, aber eben wie gesagt mit mehr Zeit.
Und wenn es da so richtig steil und felsig wird, da rennst du dann auch, da gehst du nicht.
Doch, also wenn es super, super steil wird, irgendwann macht es tatsächlich keinen Sinn mehr zu laufen, weil dann ist es so ineffizient, weil man einfach zu langsam ist. Dann bist du quasi wandernd schneller als laufend, weil du ja nur noch ganz kleine Trippelschritte machen kannst. Ja. Wenn du eben wanderst, dann kannst du größere Schritte machen, kraftvolle Schritte machen. Deswegen ab einem gewissen Steilgrad würde ich sagen, macht Wandern, schnelles Wandern mehr Sinn. Das ist dann Speedhiking bei uns. Aber solange es geht und solange ich das Gefühl habe, ich bremse mich nicht aus, laufe ich hoch.
Ja. Und das darf man dann auch in Wettkämpfen, dass man dann an ganz steilen Stellen dann große Schritte geht und nicht läuft.
Du darfst dich so einteilen, wie du für dich empfindest, dass es Sinn macht. Okay. Und gerade auch, weil du meintest mit Felsbrocken und technisch, also es wäre, glaube ich, irre, wenn Wettkämpfe vorgeben würden, wie schnell man zu laufen hat, weil das ist ja auch so dieses Trailrunning, der Gedanke ist ja, jeder läuft seine Pace und versucht eben möglichst nicht da irgendwas, weiß ich nicht, zu riskieren. Und wenn das dann bedeutet, dass man gerade im Downhill beim Bergablaufen ein bisschen vorsichtiger unterwegs ist, dann ist es auch völlig in Ordnung und wahrscheinlich auch meistens gut so. Ja.
Wie ist das denn eigentlich bei Wettkämpfen, wenn man sich da mal den Fuß verknackst oder sowas? Gibt es da auch Streckenposten, die einen dann da rausfischen oder was passiert dann?
Gute Frage. Gibt es auf jeden Fall. Also es gibt bei Wettkämpfen ja immer Aid Stations, heißt es, oder Verpflegungsstationen nach gewissen Kilometeranzahlen, wo du dich dann als Läufer, Läuferin verpflegen kannst, Wasser auffüllen kannst etc. Und da ist auch meistens dann ein Medical Team da. Und wenn du wirklich umgeknickt bist oder hingefallen bist oder auch einfach nicht mehr laufen kannst, dann kannst du da theoretisch dann sagen, hey, ich bin die Startnummer XY, ich würde gern aufhören. Aber dann wissen die auch einfach Bescheid und es wird kein Suchtrupp losgeschickt. Das gibt's auf jeden Fall, ja.
Aber wenn man auf freier Strecke verunglückt, kommt dann auch jemand und holt einen da raus.
Ja.
Ja, gut. Ja. Gut zu wissen. Beruhigt mich sehr, Kimi.
Aber im besten Fall bist du ja auch, das ist das Gute am Wettkampf, du bist ja auch umgeben von Leuten, die auch laufen. Also das heißt, im besten Fall hast du einfach Leute um dich rum, die aufmerksam mitlaufen und dann auch in dem Moment dann das eigene Rennen ein bisschen hinten anstellen und fragen, hey, ist alles okay? Kann ich dir helfen? Soll ich irgendwen anrufen? Du hast auch immer Notfallkontakt gespeichert. Du hast theoretisch auf der Startnummer auch die Nummer vom Veranstalter. Also es gibt ein paar Sachen, die du dann noch machen kannst. Du bist dann nicht auf einmal alleine hoch oben am Berg und musst jetzt schauen, wie du zurechtkommst.
Schlimme Vorstellung. Sag mal, und weil du gerade von Essen und Trinken gesprochen hast, das heißt, da rennst du dann zu so einer Versorgungsstation und dann, wie man das so vom Marathon auch kennt, geht es so ganz schnell, oder? So Wasser, Banane, weiter geht's.
Wasser ja, Banane nicht. Also jetzt gerade bei uns im Profibereich oder bei der Elite haben ganz viele Läufer und Läuferinnen ihre Nutrition-Sponsoren. Das heißt, also ich auch in dem Fall und ich habe dann schon ganz viel an mir dran. Also meine Gels habe ich meistens schon selber dabei. Die Flaschen fülle ich dann meistens mit dem Pulver davor schon auf, was ich selber nehme.
Erklär ganz kurz, Gels, was ist das?
Gels ist quasi eine spezielle Sportnahrung mit einer gewissen Anzahl von Kohlenhydraten drin oder auch Salz, die einfach möglichst schnell, die man im Laufen zu sich nehmen kann oder in der Bewegung zu sich nehmen kann und die möglichst auch magenfreundlich ist und einfach eben nicht wie eine Banane beispielsweise, wo man ewig drauf rumkaut, sondern das Gel zuzelst du ein bisschen leer und dann kannst du davon halt eine gewisse Menge während des Wettkampfes nehmen. Es gibt aber, je länger man unterwegs ist, weil wir sind ja nicht nur Trailrunner, sondern viele auch Ultrarunner, sprich alles über Marathondistanz ist ja eigentlich Ultrarunning per Definition. Und das heißt, du musst dann natürlich über mehrere Stunden hinweglaufen. Das heißt, du brauchst mehr Verpflegung und dann kannst du dich eben sogar, je weiter du läufst, an gewissen Verpflegungsstationen verpflegen lassen. Das heißt, jemand hat da dann deine Verpflegung dabei und hilft dir dabei und dann geht's noch schneller und du kannst noch schneller wieder rauslaufen.
Wie funktioniert das eigentlich? Weil wenn du da am Rennen bist, da ist der Körper ja sehr angespannt, der ganze Muskeltonus. Ist es leichter, was runterzuschlucken?
Also Ich muss es persönlich trainieren, wirklich.
Ach,
also selbst jetzt nach meinen mehr als 7 Jahren Wettkampferfahrung ist es noch nicht so, dass ich mich als Verpflegungsspezialistin bezeichnen würde. Mhm. Also ich habe einfach einen relativ sensiblen Magen. Und wie du richtig sagtest, gerade im Wettkampf, du bist nervös, man läuft super schnell, dann kommt das Wetter noch hier und da dazu. Also der Magen und der Körper müssen da viel abkönnen. Mhm. Und deswegen ist es für mich zumindest hilfreich, das vorher trainiert zu haben und schon gemacht zu haben, dass ich einfach weiß, hey, ich vertrage das und ich kann das. Aber trotzdem, es gibt auch Wettkämpfe, da, egal wie viel man es trainiert hat, es geht irgendwie nicht gescheit runter. Es kommt einem gefühlt wieder entgegen. Das gibt es schon auch. Da ist Laufen halt sehr undankbar, weil du einfach alles durch die Gegend schüttelst bei jedem Laufschritt.
Ja,
aber
na,
das gehört halt dazu.
Mhm. Ja. In deinem Buch Off Track, Passion Trail Running, da sehen wir ja, da steckt so viel Leidenschaft drin in diesem Buch. Das ist wirklich total süß.
Ja.
War das auch dein Ansehen? Musste das mal raus? Diese Begeisterung für diesen Sport?
Ja, ich glaube, also ich schreibe mir schon immer so ein bisschen auf die Flagge, sehr, sehr authentisch sein zu wollen und sehr glaubwürdig und echt. Und ich glaube, das liest man so zwischen den Zeilen ganz gut raus. Also ich glaube, gerade dieser erste Part, wo ich auch ein bisschen über mich selber spreche, da war es mir dann schon auch ein Anliegen zu zeigen, hey, das ist übrigens mein Buch. Also hier geht es auch ein bisschen um mich, weil sonst komme ich ja nicht viel vor in dem Buch und erzähle eher. Und ich glaube, deswegen kommen hier und da dann schon mal so persönliche Töne hervor, weil ich glaube, ich wollte schon auch hier und da sagen, hallo, ich bin die Autorin, ich bin auch da und ich mache das Ganze. Und ich glaube, deswegen merkt man da einfach eine gewisse Leidenschaft raus. Und es ist ja nicht nur mein Job, es ist einfach was, was mich schon sehr, sehr lang begleitet, das Laufen. Und deswegen, glaube ich, liest man da einfach sehr viel Leidenschaft raus.
Du hast ja auch mit ganz vielen Athletinnen und Athleten gesprochen, stellst da Sportler vor, die alle ganz unterschiedlich auch ticken. Das ist ganz spannend, diese Geschichten von denen auch zu lesen, die Gespräche. Gab es denn da Überraschungen für dich oder hast du auch nochmal was Neues entdeckt in diesen Gesprächen?
Ja, also was mich überrascht hat in eigentlich jedem Gespräch ist diese Tiefe in den Gesprächen. Also es ist wirklich, weil ich bin schon eine sehr emotionale Läuferin und ich habe eben durchs Laufen auch sehr arg meine Identität gefunden, zu mir gefunden. Und ich dachte irgendwie, es gibt auch ganz viele Läufer und Läuferinnen da draußen, gibt es bestimmt auch. Ich meine, am Ende des Tages habe ich auch nur mit, ich glaube, 14 gesprochen. Ja, 14. Aber trotzdem, bei allen war das Laufen so eine, das Finden von sich selbst und das Erkennen von sich selbst. Und man geht über Höhen und Tiefen. Und was aber immer bleibt, ist das Laufen. Und ich glaube, das hat mich schon sehr berührt in allen Geschichten, so unterschiedlich sie auch waren und bei allen Charakteren so unterschiedlich sie waren, dass immer dieses Laufen so eine hohe Relevanz hatte, wenn es darum ging, sich selbst irgendwie neu kennenzulernen und auch lieben zu lernen. Und das fand ich super schön. Und ich glaube, deswegen strotzt dieses Buch auch schier über vor lauter Emotionen, weil eben jedes Gespräch genau so war. Und gleichzeitig fand ich es aber auch sehr schön, wie abwechselnd jedes Gespräch war. Es geht um Politik, es geht um Umwelt, es geht um alles Mögliche und das fand ich super spannend. Also ich selber habe da auch einfach wahnsinnig viel nochmal gelernt.
Und dieses sich selbst begehen, also ich habe die Erfahrung noch nie gemacht, ich mache halt ein bisschen Sport, aber natürlich nicht auf diesem Niveau und mit dieser Anstrengung und dieses sich selbst kennenlernen oder begegnen, muss man sich das so vorstellen, dass man so stark herausgefordert ist, dass man einfach seine Grenzen neu definiert, dass man merkt, bin ich ein resilienter Mensch oder nicht? Also, dass man einfach ganz viele Dinge neu kennenlernt, weil die Herausforderung eine andere ist. Mhm. Kann man das so erklären?
Ich denke, für viele ja. Mhm. Für mich persönlich, glaube ich, war es vielleicht sogar eher, weil für viele ist ja das Laufen zu stumpf. Also viele sagen zu mir, boah, ich mag Laufen nicht, das ist ja immer dasselbe. Mhm. Das trifft jetzt schon mal auf Trailrunning weniger zu, weil es sehr abwechslungsreich ist. Trotzdem ist es immer noch der immer gleiche Laufschritt. Mhm. Und ich glaube aber genau das war bei mir wiederum das, was ich wahnsinnig arg gebraucht habe und auch immer noch brauche. Ich merke, wenn ich unruhig bin, wenn ich gestresst bin oder eben damals, wenn ich irgendwie von der Schulzeit oder von der Pubertät oder in Sachen, was studiere ich jetzt? Immer in diesen großen Lebensfragen war halt so das Laufen, so dieser Moment am Tag, wo ich dann einfach Schritt für Schritt gelaufen bin. Ich hatte immer Musik im Ohr und war mit mir alleine und habe mir so erlaubt, in meinen Kopf zu gehen und über Sachen nachzudenken und Ruhe zu haben. Und da musste ich auch nicht irgendwer anders sein, weil ich habe in der Schule auch immer sehr gerne irgendeine Maske angezogen, wie es halt so ist, wenn man nicht so richtig bei sich angekommen ist. Und beim Laufen war das aber nicht nötig. Und ich glaube, das ist bis heute so, dass ich halt, wenn ich merke, ich habe jetzt noch offene Fragen oder ich komme gerade irgendwie mit einer Situation nicht zurecht, dann gehe ich laufen. Und so habe ich mich nach und nach über die Jahre sehr geformt selber. Mhm. Und gleichzeitig ist aber auch das Laufen hat sich immer weiterentwickelt. Ich habe Sponsoren bekommen, bin Wettkämpfe gelaufen und dementsprechend habe nicht nur ich mich übers Laufen weiterentwickelt, sondern die Rolle des Laufens hat sich in meinem Leben neu entwickelt. Mhm. Und so wurde das halt immer neu und immer spannender. Und ja, das ist, glaube ich, so meine Geschichte damit. Aber es ist bestimmt auch für viele genau dieses, was du meintest, mit Grenzen verschieben, sich selber neu kennenlernen. Mhm. Was es bestimmt auch ausmachen
sehr
kann.
Individuell einfach. Aber es ist eigentlich ganz witzig, ne, dass du in den Körper gehst, um in den Kopf zu kommen und da deinen Raum zu finden.
Ja.
Abgefahren.
Ja, und auch, weil, also wenn ich dann am Schreibtisch sitze und es will einfach nicht auch bei dem Buch. Ich meine, Schreiben ist so eine tagesabhängige Frage. Also mal schreibst du gefühlt den ganzen Tag und sprudelst über vor Ideen und mal sitzt du da und nichts kommt. Und genau in den Momenten bin ich dann laufen gegangen und danach habe ich mir oft, nicht immer, aber oft gedacht, boah, jetzt habe ich die Idee und dann ging es wieder weiter. Ja,
genau. Jetzt wollen wir dich ein bisschen näher kennenlernen, liebe Kimi, und haben auf dir einen Lebenslauf geschrieben.
Ah,
den darfst du selber vorlesen.
Da bin ich ja schon ganz gespannt drauf. Ich heiße Kimi Schreiber und bin eine schreibende Läuferin. Geprägt hat mich das Aufwachsen mit meiner sportbegeisterten Mutter. Durch sie bin ich zum Laufen gekommen und habe früh gespürt, dass ich beim Laufen ganz ich sein kann. Wo ich genau hingehöre, wusste ich lange nicht. Entscheidend waren dann am Ende ein Umzug und der Laufverein, dem ich mich anschloss. Ganz zufällig bin ich auf den Trails gelandet, die heute mein Lebensinhalt sind. Ich habe mich parallel mit meinem Sport weiterentwickelt und bin noch nicht am Ende meines Weges. Dass ich dann auch noch das Schreiben als zweites Standbein gefunden habe, ist ein großes Glück. Das Schönste in meinem Leben ist, dass ich nach langer Suche angekommen bin. Fast noch schöner war es, mein erstes Buch in Händen zu halten. Und weil das so schön war, möchte ich dieses Gefühl am liebsten noch ganz oft erleben. Oh, sehr oft das Wort schön. Und ich muss sagen, der Lebenslauf ist auch sehr schön.
Da freuen wir uns. Eine schreibende Läuferin bist du, weil du ja eigentlich mal in die Medien wolltest. Das war so der Plan, ne, oder?
Ja, also ich hatte viele Pläne früher. Und dann habe ich mein Studium der Kommunikationswissenschaften angefangen und hatte dann tatsächlich diese Idee, ich mache irgendwas mit Medien, was ja viele gesagt haben.
Irgendwas mit Medien, der Klassiker.
Ja. Und dachte irgendwie, ich ende mal in einer Werbeagentur, vielleicht auch bei einer Zeitung, fand ich super cool die Vorstellung und habe irgendwie aber noch nicht so richtig gewusst, was jetzt genau, und ja, habe eben auch während meines Studiums ganz lange über diese Frage nachgedacht und für mich war klar, irgendwas in die Richtung wird's, also dass ich irgendwann selbstständige Profiläuferin bin. Das war zu keiner Sekunde der Plan.
Nicht geplant. Nee. Aber was ich auch so cool finde, weil du hast ja auch noch viel mehr gemacht. Nach dem Abitur hast du auch im Ausland gearbeitet. In Apulien hast du gearbeitet, ne? Als Fitnesscoach oder wie kann man das nennen, in so einem Ferienclub?
Ich war zuerst auf Fuerteventura und dann in Italien, in Apulien, genau. Und ich war eigentlich, wenn man so will, Animateurin. Also in so einem Touristen-All-Inclusive-Club. Und im ersten Jahr so ein bisschen eher im Bereich Sport und im zweiten Jahr im Bereich Entertainment. Also ich habe dann wirklich bei Shows mitgemacht.
So und richtig auf der Bühne gestanden.
Genau,
dann.
Ja.
Hast Musical Cats getanzt oder sowas?
König der Löwen habe ich gemacht.
König der Löwen
und Die Schöne und das Biest. Das waren die zwei Highlights. Bei König der Löwen war ich Nala. Das war richtig, richtig spannend. Es ist einmal sogar das, wie heißt das, wenn, also die Hintergrundmusik ist ausgefallen und dann mussten wir ganz kurz improvisieren. Das war mein erstes Singen auf der Bühne. Das ist auch danach nie wieder passiert. Aber spannende Zeiten gehabt, ja.
Und hat sich gut angefühlt, auf der Bühne zu stehen?
Erstaunlicherweise ja. Also ich muss sagen, das Tanzen liegt mir gar nicht und ich bin auch wirklich kein graziler Mensch und deswegen hatten wir auch ganz oft, wirklich nicht. Deswegen hatten wir ganz oft, weil gerade als Nala und Löwin, da musst du dich ja ein bisschen entsprechend bewegen können.
Katzig so ein bisschen.
Katzig. Ja. Und wir hatten stundenlange Nachtproben, weil ich das nicht konnte. Weil ich bin auch wirklich sehr verkürzt.
Das Problemkind aus Bayern.
Ja. Und ich bin da eher so, also ich bin nicht majestätisch geschlichen, sondern einfach nur gestapft. Und das haben wir ein bisschen versucht rauszukriegen. Es hat nicht funktioniert, aber ich glaube, den Zuschauern war das auch wurscht. Also ich hatte zumindest coole Kostüme an und ich habe das sehr gefühlt und mir hat das echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja,
ja, ich finde das toll, weil ich finde es immer ganz wichtig, dass man einfach wirklich viele Sachen ausprobiert, wenn man jetzt noch nicht so diese klare Vision hat. Und das hast du gemacht, das finde ich ganz cool, wo es dich dann auch hingebracht hat, ne?
Ja.
Also am Ende. Also sportliche Mama haben wir jetzt gerade gehört. Ja. Die hat dich wirklich tatsächlich zum Laufen inspiriert. Also wenn ich meine Teenager-Tochter mal zum Sport ermutigen wollte, da sage ich dir, da war gar nichts zu holen.
Aber ich glaube, dass die Zeit gab es schon auch, wo ich das gar nicht cool fand. Also es war jetzt nicht so, dass das von Anfang an so war, aber was meine Mama wirklich gut geschafft hat und wo ich ihr heute auch sehr dankbar bin, sie hat einfach nie so richtig locker gelassen, mir und meiner Schwester, die das Draußensein und die Bewegung nahezubringen, sei es beim Skifahren, sei es beim Wandern. Und meine Schwester Lisa und ich, wir haben Wandern wirklich beide gehasst. auch. Selbes galt für Skifahren und so. Also das war wirklich nicht nachvollziehbar, wie einem das Spaß machen kann. Und meine Mama hat dann aber trotzdem immer gesagt, wir machen das jetzt. Und ich glaube, ich hätte diese Liebe für die Berge überhaupt nicht, wäre sie da nicht so hartnäckig gewesen. Und was mir eben auch im Kopf geblieben ist, ist, dass sie jeden Tag, jede Früh laufen gegangen ist.
Jeden Tag.
Und auch immer zu Läufen hat sie uns mitgenommen, zu so Volksläufen daheim und Bambini-Läufe waren das dann für uns Kids damals noch und so. Und ich glaube, dieses Bild meiner laufenden Mama war so prägend, dass ich irgendwann einfach auch damit angefangen habe. Und wir waren sogar manchmal zusammenlaufen. Am Anfang war sie immer schneller, irgendwann hat sich das dann gedreht. Und das war richtig cool. Und ohne meine Mama wäre ich da bestimmt nie gelandet.
Und macht die immer noch Sport, die Mama?
Ja.
Sehr gut.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Aufgewachsen bist du ja in Herrsching am Ammersee. Ist ja auch eine wahnsinnig schöne Gegend, da kann man gut laufen. Zum Studieren dann nach Bamberg gegangen und da in einen Laufverein. Und da hat sich ganz viel verändert für dich, ne?
Ja, und das war auch gar nicht der Plan. Also ich bin ehrlich gesagt eher in diesen Laufverein rein, weil ich dachte, ich lerne Leute kennen, als zu laufen. Aber ich dachte mir, gut, dann verbinde ich das eine mit dem anderen. Das sind Leute, die werden wohl gerne laufen gehen, wenn sie in einem Laufverein sind. Und dann habe ich da wirklich super tolle Menschen kennengelernt und unter anderem eben zum einen meinen damaligen Coach, der dann wirklich mein Coach wurde für mehrere Jahre und zum anderen eben einen Kumpel, der damals auch von Adidas gesponsert wurde und Trailrunning gemacht hat. Und so ging das alles los.
Ja. Und der hat dich dann begeistert dafür. Der hat gesagt, hey, du hast Talent, Kimi, komm mal mit auf den Berg.
Das mit dem Talent hat er erstmal noch nicht gesagt, sondern er hat einfach nur gesagt, du, ich würde am Wochenende zum Training in die Fränkische Schweiz fahren. Hast du Lust mitzukommen? Das habe ich dann gemacht und das war eben dann ein Trailrun. Und ich bin ehrlich gesagt davor auch schon öfter mal auf Trails gelaufen, weil jeder Waldweg ist ja auch ein Trail per Definition. Ja. Aber ich wusste halt nicht, dass ich jetzt auf einmal unterscheiden muss zwischen Trailrunning und Laufen gehen. Und dann waren wir da in der Fränkischen Schweiz laufen und es hat Spaß gemacht und dann haben wir uns zusammen bei einem Wettkampf angemeldet, aber ohne Ambitionen, aber einfach nur, weil ich mir dachte, gut, er läuft da auch mit, dann laufe ich halt auch. Und das war so, würde ich sagen, der inoffizielle Startschuss. Ja.
Da bist du Dritte geworden gleich, oder?
Ja, genau.
Wow. Es ist doch aber eine ganz andere Anstrengung, wenn man den Berg rauf rennt, als wenn man gerade rennt. Also da muss man ja auch mit seinen Kräften ganz anders umgehen, oder?
Ja, wobei ich sagen muss, ich hatte oder habe nach wie vor das Glück, dass ich eben einfach die gewisse, ich sage jetzt mal, Stabilität und Kraft auch mitbringe. Weil ich bin einfach vom Körperbau eher athletisch und das brauchst du beim Trailrunning. Also klar, du brauchst auch Schnelligkeit und so weiter, aber du brauchst eben auch eine gewisse Kraft, wie du richtig sagtest, um den Berg hoch und auch wieder runter zu kommen. Ja. Da wirken ja ganz andere Kräfte auf dich ein und auf den Körper ein. Und ich glaube, damals, als ich diesen ersten Wettkampf gelaufen bin, das waren 21 Kilometer und 1200 Höhenmeter oder so. Dieser Anstieg war fürchterlich. Also sowas habe ich davor auch noch nie gemacht. Das waren wirklich diese ganzen Höhenmeter am Stück hoch und super steil. Und habe mir die ein oder andere Frage gestellt, warum mache ich dir das gerade?
Kann ich gut verstehen.
Es hat aber trotzdem, ich bin gut hochgekommen, ich bin auch super gut runtergekommen, das weiß ich noch, das hat richtig viel Spaß gemacht und ich glaube, ich hatte da einfach schon so eine gewisse Grundlage vom jahrelangen Laufen davor und eben dann noch meine Genetik irgendwie dabei und deswegen habe ich da einfach irgendwie einen ganz guten Rhythmus gefunden, aber ich bin sicherlich auch zu schnell losgelaufen. Da war mir das auch noch nicht, also egal, was mir nicht, aber es war jetzt nicht so mit einem Anspruch, ich muss jetzt Erste werden, sondern es war jetzt okay, jetzt schauen wir halt mal.
Es war ein Abenteuer einfach erstmal. Ne?
Genau.
Das war ja der Coasa-Marsch in Epps in Österreich, der ist jetzt wieder am 13. Juni. Machst du da wieder mit?
Nee, also es ist ganz witzig, weil ich bin letztes Jahr wieder beim Coasa mitgelaufen und letztes Jahr bin ich die 55 Kilometer gelaufen. Das war letztes Jahr quasi neu, diese Strecke gab es davor noch nicht.
Und du vielleicht kurz erklären, da gibt es ganz viele verschiedene Distanzen auch. Ne?
Genau. Also bei den meisten Wettkämpfen in unserem Sport gibt es verschiedene Distanzen und die ich damals eben das erste Mal gelaufen bin, das waren eben die 21 Kilometer. Höllenritt heißt der, glaube ich, sehr passend.
Sehr einladend.
Und da gibt es eben noch 30 Kilometer, einen Marathon und es gibt eben seit letztem Jahr diese 55K Panorama Trail heißt der. Ich muss sagen, ich finde den Namen ein bisschen, also wenn man Panorama Trail und Höllenritt miteinander vergleicht, aber gut.
Das ist auch ein bisschen harmlos. Ne?
Ja, dabei sind es halt 55 Kilometer mit fast 4000 Höhenmetern hoch und runter.
Boah.
Und echt anspruchsvoll. Und die,
das hast du letztes Jahr gemacht? Wow.
Genau. Und ich bin Erste geworden. Und tatsächlich Erste overall, also vor dem ersten Mann ins Ziel auch. Und
Glückwunsch. Dankeschön. Das ist ja toll, Mensch.
Und das war wirklich in dem Sinne auch witzig, weil der Anstieg, der erste, ist bei allen Distanzen derselbe. Mhm. Außer beim Marathon, glaube ich. Und dieser erste Anstieg ist derselbe, den ich damals, 2017, glaube ich, eben beim Höllenritt auch hoch bin. Und ich musste da ganz oft letztes Jahr dran denken, wie ich damals dann da hochgeächzt bin und es gehasst habe. Und letztes Jahr war es jetzt auch nicht so, dass ich mir dachte, wow, ich fliege hier aber eben eine ganz andere Art und Weise auf einmal, weil man es eben jetzt doch jahrelang macht. Und das war irgendwie ganz cool, mich da selber zu beobachten, wie einfach über die Jahre sehr viel passiert ist.
Ja, und wenn du die schnellste warst, musst du da auch nicht mehr hin jetzt, ne?
Also da dieser Wettkampf einfach wirklich ein Herzensrennen ist von mir, gehe ich da auf jeden Fall irgendwann mal wieder hin. Mhm. Ich bin jetzt alle Distanzen gelaufen, bis auf den Marathon. Der fehlt mir noch. Mhm. Aber dieses Jahr ist einfach der Plan ein bisschen anders.
Okay. Ja. Du bist ja immer im Training, kann man sagen, oder? Also da gibt es auch keine Pausen. Wenn du im Urlaub fährst, trainierst du auch?
Ja.
Immer?
Es gibt eine Saisonpause.
Ja.
Das ist eben nach dem letzten Wettkampf der Saison. Sind es so 2 Wochen, würde ich sagen, wo einfach mal, da gibt es keinen Trainingsplan. Da sollte ich, wenn möglich, auch möglichst wenig laufen. Einfach mal wirklich den Kopf aus dieser Laufblase rausnehmen. Aber ansonsten laufe ich jeden Tag.
Wow. Ja. Und in dieser kleinen Pause bist du dann auch mal unvernünftig und isst irgendeinen Schrott?
Also das mache ich auch während des Trainings.
Ja. Ist das nicht so streng mit der Ernährung?
Ich bin da einfach nicht so streng. Also ich habe keine Lust, mir, gut, ich sage das jetzt so cool und salopp, also das war auch mal anders, muss ich sagen. Ich war da schon auch mal ein bisschen strenger. Und klar, Leistungssport wird immer auch mit einer gewissen Kontrolle beim Essen verbunden. Und es ist schon so, ich schaue natürlich schon, dass ich mich gesund ernähre, ausgewogen ernähre, die Proteine, Fette, Kohlenhydrate zu mir nehme, die ich brauche, um so viel zu laufen. Aber ich esse jeden Tag eine Schokolade, ich trinke meinen Kaffee, ich habe wirklich da auch einfach keine Lust, mir dann ständig drüber Gedanken zu machen, ob jetzt die Süßigkeit gerade sein sollte oder nicht. Mein Coach denkt da genau gleich und es ist so viel Verzicht und Disziplin beim Leistungssport. Wenn ich damit dann auch noch beim Essen anfange,
kann ich kommt gut der, nachvollziehen.
Ja, also der Genuss, finde ich, ist so wichtig und deswegen, also Schrott wird auch mal während des Trainings gegessen.
Burger und Pommes.
Ja,
und
das eh.
Sehr gut.
Das ist aber, finde ich, nicht mal Schrott. Also das ist, also wenn du wüsstest, wie viele Teamkollegen und Kolleginnen von mir nach einem Rennen Pizza, Burger, Nudeln, da geht es ja dann wirklich drum, schnell
halt wieder,
Energie.
Ja, ja, genau.
Und das kriegst du viel besser hin, wenn du sowas isst.
Das ist natürlich ganz anders, als wenn ich jetzt sowas esse, ne? Wenn man so viel umsetzt, ne? Wie ihr. Wie hat sich denn eigentlich dein Studentenleben vertragen mit deinem Sport? Oder andersrum, wie hat sich dein Sport mit deinem Studentenleben vertragen?
Eigentlich nicht so gut, muss man sagen. Also ich war halt schon irgendwie ein bisschen, ich will es nicht sagen Außenseiter, das stimmt nicht. Aber ich habe schon, wenn die anderen halt zum Feiern gegangen sind, habe ich halt gesagt, nee, ich gehe jetzt früh ins Bett, weil ich habe morgen eine Einheit. Ja. Und ich muss aber sagen, das habe ich nicht erst dann gemacht, als ich einen Trainingsplan hatte, sondern schon davor. Also ich war jetzt auch noch nie die große Partymaus, muss man auch dazu sagen. Und ich war ehrlich gesagt auch schon immer der Typ, der früh ins Bett gegangen ist und gerne früh aufgestanden ist. Mhm. Aber natürlich als Studentin war das jetzt nicht besonders cool. Also alle anderen sind dann noch was trinken gegangen oder am Wochenende eben, wie gesagt, mal feiern und auch Alkohol und Zeug. Und das war alles bei mir, nee, also ich habe es nicht unbedingt gebraucht und ich habe wirklich also mich bei einem Studentencafé beworben zum Arbeiten und mein damaliger Chef hat dann auch gesagt, also du rauchst nicht, du trinkst nicht, du kiffst nicht, was machst du hier? Wir sind ein Studentencafé. Und ich gesagt habe, naja, Kaffee trinke ich und am Ende war ich da dann 3 Jahre, also wir hatten eine gute Zeit, aber es war wirklich erstmal so, boah, ich weiß nicht, ob du hier reinpasst und das war ganz oft so und das war manchmal auch echt nicht einfach. Gerade dieses Thema, ich trinke nicht viel Alkohol, meine Güte, was man sich da hat anhören müssen teilweise und trotzdem habe ich mir gedacht, nee, irgendwie, ich bleibe mir da treu und ich laufe und jetzt bin ich halt inzwischen da, wo ich bin und ich kriege diese Sprüche manchmal immer noch.
Ja, voll. Also ich trinke auch keinen Alkohol und das ist bis heute und jetzt bin ich ja viele Jahre älter als du und ich glaube in meiner Generation, also ich bin jetzt 55, da ist es noch viel ungewöhnlicher. Mhm. Also da ist es noch sehr verbreitet, dass man einfach jeden Abend sich ein Weinchen aufmacht und so weiter und man gilt dann einfach auch ganz schnell als so Spaßbremse.
Ja, langweilig.
Ja, ja. Aber ich kenne das von mir früher auch. Also als ich so in deinem Alter war, habe ich noch gerne mal einen Wein getrunken und mich hat es richtig genervt, wenn dann Leute da waren, nein, ich trinke nichts. Das ist wirklich, also ich kenne es tatsächlich von beiden Seiten, aber es ist bis heute einfach so, dass man sich irgendwie, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, man muss sich fast rechtfertigen dafür. Ja. Und wenn du hast deinen Sport, das ist super, ich habe die Vernunft, das ist nicht so nachvollziehbar.
Ja, wobei ich finde, es eigentlich sehr traurig, dass ich da meinen Sport oft vorschieben musste.
Also, hast du recht.
Das hat mich damals schon auch manchmal echt getroffen, wenn ich halt wieder an dem Tisch saß und mir ein Wasser bestellt habe oder was auch immer oder eine Apfelschorle ganz oft und dann kam halt wieder, ja, wieso trinkst du nichts? Und ich dachte mir, oh, May, lasst mich doch. Ist doch völlig egal. Also das schmälert euren Genuss in keinster Weise und deswegen war mir das dann ab einem gewissen Punkt wurscht, aber eine Zeit lang war das schon gar nicht so einfach.
Wenn man Sport auf deinem Niveau betreibt, dann ist es ja oft auch nicht einfach, sich das Leben zu finanzieren, weil das kostet ja auch alles viel Geld. Du hast jetzt einen Sponsor, Adidas, für dich gewonnen. Was stellen die dir denn zur Verfügung? Also da kriegst du Geld nämlich an. Kriegst du auch ein Team oder sowas?
Ja, also im Grunde ist Adidas wie mein Arbeitgeber, wenn man so will. Mhm. Ich krieg natürlich mein ganzes Equipment von Adidas gestellt. Ich krieg Unterstützung in Sachen Trainingslager, Physiotherapie, Ernährungsberatung, auch Mental Coaching kriegen wir jetzt. Und wir sind ja auch ein sehr, sehr großes internationales Team bei Adidas. Und wir haben da eben eigentlich eine ganzheitliche Unterstützung in allen Bereichen, was super toll ist. Ja. Und deswegen habe ich da, also gerade auch wenn Wettkämpfe, weiß ich nicht, an Orten sind wie Südafrika oder Türkei, was auch immer, Amerika, wo du wirklich auch erstmal hinreisen musst, anreisen musst, dann dort Unterkunft, Mietwagen,
ja
was
Geld.
Auch
ja,
immer.
Klar.
Das ist natürlich, wenn Adidas dann nicht an meiner Seite wäre und auch meine anderen Partner, dann wäre das gar nicht möglich.
Ja. Weil du gerade schon Mental Coach gesagt hast, wie ist es denn eigentlich, wenn du auf so einer Strecke bist, auf so 55 Kilometern, das ist ja wahnsinnig anstrengend für den Körper. Da gibt es ja sicherlich auch Momente oder Phasen bei so einem Lauf, wo du das Gefühl hast, boah, ich kann gerade nicht mehr so richtig gut. Was passiert da in deinem Kopf?
Das kommt extrem auf den Tag drauf an. Also wenn ich einen guten Tag habe, dann schaffe ich es relativ schnell, dieses Tief umzudrehen oder für mich irgendwie gut auszulegen, weil in jedem Wettkampf, wenn du ihn richtig angehst, wird ein Tief kommen.
Ja.
Wenn das nicht kommt, weißt du, du hast nicht genug Gas gegeben und dementsprechend wartet man schon so ein bisschen auf dieses Tief. Und an einem guten Tag kann ich mir das irgendwie gut hindrehen, dass ich mir denke, weiß ich nicht, jetzt habe ich schon die Hälfte geschafft, bald bin ich im Ziel in 3 Stunden oder bisher läuft es so gut, ich mache jetzt einfach einen Schritt vor den nächsten. Es gibt halt immer so mentale Strategien, die man sich dann irgendwie erarbeitet und die man dann ranzieht. Was mir gut hilft, ist Musik. Darf man nicht in jedem Wettkampf, aber in den meisten dürfen wir Musik hören.
Das ist verboten bei manchen. Warum das denn?
Weil du ja gar nicht hörst, was um dich rum passiert. Und sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, du läufst irgendwie im Weg rum von jemandem und hörst nicht und dann ist es
aus
einfach so ein bisschen.
Einfach.
Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich inzwischen Kopfhörer, wo die Ohren frei sind, wo du was hörst. Trotzdem gibt es einfach bei vielen Wettkämpfen aus mehreren Gründen. Das Verbot ist auch in Ordnung. Wenn man Kopfhörer mitnehmen darf, dann höre ich immer Musik und dann ist Musik für mich auf jeden Fall was, was mich da aus meinem Loch wieder rauszieht. Aber man muss auch ganz knallhart sagen, durch dieses Loch muss man durch. Also egal, welche mentale Strategie man hat, irgendwann tun die Beine weh, dann hat man Magenprobleme, dann vielleicht muss man auch mal spucken, keine Ahnung, es gibt ja viel, was dann passieren kann und da muss man dann halt einfach sich irgendwie durchbringen.
Also da gibt es jetzt nicht eine Affirmation oder irgendwas, die du dann immer wieder wiederholst, die dich dann durchträgt.
Nee, weil wie gesagt, es ist so tagesabhängig und wenn ich so einen grantigen Tag erwischt habe, ich glaube, da könnte ich mir irgendwie vortragen, was ich will. Es würde mich tatsächlich nerven und dann ziehe ich halt ein Gesicht und laufe halt so lange, bis ich halt merke, okay, jetzt geht's wieder. Manchmal kommt der Punkt auch nicht, wo es wieder geht. Das gibt's natürlich auch. Und an einem guten Tag, Mai, gehe ich da halt irgendwie durch, aber ich weiß, es wird auch wieder anders. Also es ist wirklich sehr tagesabhängig.
Also du hast ja ein sehr ausgefülltes Leben, bist auch viel unterwegs. Du reist ja auf der ganzen Welt rum für deine Wettkämpfe. Hast du denn überhaupt Zeit für eine Beziehung privat? Klappt das mit so einer Profisportkarriere?
Also ich habe auf jeden Fall Zeit für meine Beziehung, aber es ist schon so, ich bin jetzt nicht wahnsinnig flexibel. Du hast es ja vorhin auch gesagt, Thema Urlaub zum Beispiel. Mein Partner weiß ganz genau, wenn wir in den Urlaub fahren, muss ich laufen. Und Wochenenden in dem Sinne gibt es eigentlich auch nicht, weil ich halt laufe oder auch mal meinen Podcast an einem Wochenende aufnehme, Social Media am Wochenende auch mal mache. Sowas wie Feiertage gibt es bei mir auch nicht. Also es ist halt alles irgendwie sehr nicht normal, wie es halt ist, wenn man einen ganz normalen Job hat. Aber wir zwei haben uns da super gut eingegroovt und deswegen funktioniert das auch. Aber ich habe da natürlich auch sehr, sehr Glück mit meinem Partner. Also ich habe schon auch oftmals Beziehungen erlebt, die daran jetzt vielleicht nicht scheitern, aber wo es wirklich eine Herausforderung ist, weil ein Leistungssportler als Partner ist jetzt nicht besonders einfach. Das muss man schon sagen. Also wir sind schon, gut, ich spreche jetzt mal nur von mir, aber ich bin auch keine wahnsinnig einfache Person hier und da. Dann ist es auch hier und da diszipliniert und Verzicht und strukturiert und so. Das muss man schon wollen, auf jeden Fall.
Muss man mitgehen. Macht er auch Sport?
Ja.
Aber er läuft nicht mit dir beide rauf.
Aber ich finde das auch gut so. Also er macht auch ganz andere Sportarten als ich. Und das finde ich gut. Nur laufen und nur das Thema Laufen und dann läuft man auch noch zusammen und dann geht man noch zu denselben Wettkämpfen, das fände ich viel zu viel. Deswegen liebe ich ja München auch so. Ich brauche wirklich ab und zu die Möglichkeit, aus diesem Laufen ausbrechen zu können. Und das erlaubt er mir sehr in unserer Beziehung und deswegen ist das auch alles so gesund, weil es eben nicht nur dieser reine Fokus auf das Laufen ist.
Ja. Im Juni geht es ja in die USA für dich zum Broken Arrow Sky Race. Mhm. Ist das so ein ganz besonderer Trail oder was ist das für ein Wettbewerb?
Also ich habe bisher einfach nur sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Mhm. Ich selber war noch nie da, deswegen ist es super spannend. Der Grund, warum ich unter anderem nach Amerika gehe, ist auch, weil ich Ende Juni eine Freundin beim Western States 100 pace, sprich ich versuche so ein bisschen ihr für eine gewisse Zeit des Laufes eine Geschwindigkeit vorzugeben, dass sie das nicht selber machen muss.
Da rennst du mit so,
ja,
als
ich renn mit.
Motivation.
Also man kann sich das so vorstellen, das sind insgesamt 160 Kilometer, die sie läuft.
Wow.
Und ich begleite sie für die letzten 35 Kilometer ungefähr und dann hat sie auch noch einen zweiten Pacer, der macht nochmal eine andere Strecke mit ihr. Und das Thema Pacing hat in dem Sinne den Grund, dass man halt seinen Schützling, sag ich mal, für eine gewisse Zeit begleitet, die Geschwindigkeit ein bisschen vorgibt oder auch die Verpflegung so ein bisschen übernimmt und sagt, hey, jetzt ist es so und so viel, du musst was essen oder so. Einfach, dass der Läufer, die Läuferin sich wirklich nur aufs Laufen konzentrieren kann.
Okay.
Und bei eben jenem Rennen und gerade in Amerika hat Pacing irgendwie noch sehr, sehr viel mehr Relevanz, finde ich, als in Europa. Mhm. In Europa ist es noch nicht so ganz gang und gäbe, dass Pacer dabei sind. Bei uns im Trailrunning zumindest. Marathon ist das wieder was anderes. Mhm. Und da ich eben diese Pacer-Rolle Ende Juni in Amerika übernehme, habe ich mir gedacht, gut, dann kombiniere ich das mit dem Broken Arrow Race, weil das ist eine Woche davor. Mhm. Weil sonst wäre es mir einfach eine zu weite Reise und eine zu lange Sache mit Jetlag und allem drum und dran, um nur in Anführungszeichen fürs Pacing darunter zu fahren. Mhm. Deswegen kombiniere ich es und Broken Arrow ist einfach, soweit ich weiß, ein super schönes Rennen. Deswegen mache
landschaftlich
ich
auch wahrscheinlich, ja. Oder wo ist das?
Oh Gott, jetzt hast du mich gleich. Also Kalifornien kann ich sagen, aber alles andere geografische.
Kalifornien ist ja sehr, sehr schön, ja, hört man.
Sierra Nevada, glaube ich.
In deinem Lebenslauf haben wir ja gehört, dass das für dich ein ganz schönes Gefühl war, dieses auch wirklich sehr gelungene Buch in den Händen zu halten und dass du das öfter nochmal fühlen möchtest. Gibt es denn schon Ideen für noch ein Folgewerk?
Ja, ein, zwei Ideen. Bin da auch schon ein bisschen im Austausch. Ich glaube aber, es wird, wenn ein neues Buch kommt, auf jeden Fall was anderes als so ein Bildband. Mhm. Aber ja, ich habe schon ein paar Ideen. Also ich habe schon so ein bisschen die Hoffnung, dass dieses Buch jetzt nicht eine einmalige Chance und Sache ist, sondern dass danach schon noch ein, zwei andere Möglichkeiten warten und kommen. Einfach weil das Buch schreiben und so schön war und auch ein langer Prozess war und ein Lernprozess war und ich einfach aber noch ein paar andere Richtungen anstreben will. Ja.
Und weil das ja auch wichtig, glaube ich, für dich ist, oder? Dass du das behältst in deinem Leben, dieses Schreiben. Vielleicht, mein Gott, wenn du 60 bist, wirst du keine Berge mehr raufrennen in dem Tempo wie jetzt wahrscheinlich.
Wahrscheinlich nicht.
Ja. Gibt es da eine Altersgrenze für diesen Sport?
Nicht wirklich. Also klar, irgendwann nimmt natürlich das Tempo ab, aber also meine älteste Teamkollegin ist 51.
Puh.
Von daher, und die ist wahnsinnig stark und kompetitiv unterwegs. Und deswegen kannst du theoretisch Trailrunning wirklich sehr, sehr lange auf einem Leistungsniveau betreiben. Das ist aber nicht unbedingt mein Plan. Also ich habe nicht vor, das so lange in dem Rahmen zu machen, einfach weil ich merke, dass es kostet schon viel, gerade dieser ganze Wettkampfplan und eben, was ich sagte vorhin mit Verzicht und so weiter. Und ich glaube, irgendwann würde ich gern die Relevanz umdrehen und das Laufen an zweite Stelle packen und das Schreiben und was alles damit einhergeht auf erste Stelle und dann auch so ein bisschen freier sein in allem, was ich dann mache. Ich will mich überhaupt nicht beschweren, ich führe ein tolles Leben und liebe das auch, aber ich glaube, bei mir hat es dann irgendwann auch ein Ende. Und zwar früher als später.
Ja. Dann wirst du Bestseller-Autorin und kommst wieder.
Das wäre schön. Das wäre sehr schön.
Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vielleicht einige Läufer in Bayern ein bisschen Lust gekriegt haben, das mal auszuprobieren. Mhm. Also wenn man loslegen möchte mit dem Trailrunning, man sollte schon so eine gewisse Kondition haben vom Laufen, oder? Das wäre schon ganz vorteilhaft.
Das wäre vorteilhaft, aber nicht unbedingt nötig, würde ich sagen. Ich habe das ja auch im Buch so ein bisschen versucht zu erklären oder so eine kleine Basis zu liefern für das, wie man gut einsteigen kann, weil das werden wir auch im Podcast zum Beispiel oft gefragt.
Du hast einen eigenen Podcast auch, ne? Da geht es nur um Trailrunning.
Genau, zusammen mit einer Freundin haben wir einen Podcast zusammen und eben jene Frage kommt da ganz oft vor. Ich fange jetzt gerade mit Trailrunning an, was habt ihr für Tipps? Und klar, wenn man davor schon eine gewisse Laufgrundlage hat vom Flachen, dann ist das super toll. Weil ich glaube, was man nicht machen sollte, ist direkt auf den steilsten Berg und möglichst lang unterwegs und immer extremer gleich direkt mit einem 100K-Rennen anfangen, also 100 Kilometer. Das ist auch nicht, wie ich angefangen habe. Ich glaube, man muss sich da wirklich Zeit geben und man muss auch verstehen, dass vielleicht die ersten paar Läufe am Berg jetzt nicht unbedingt nur aus Bäumen und Natur und zwitschernden Vögeln besteht, sondern das wird wehtun und das wird auch echt hart sein, weil da geht's hoch. Du hast vielleicht eben die Muskeln dafür vielleicht noch nicht so richtig oder auch die Ausdauer noch nicht und dann wird es auch erstmal hart sein. Und deswegen rate ich da wirklich dazu, einfach so ein bisschen herausfinden, was ist meine Grundlage, was ist vielleicht auch die Distanz, die mir jetzt gerade gut tut, was traue ich mir zu und was macht mir Spaß. Und wenn es dann wirklich ein Trailrun ist und egal welche Distanz jetzt, dann ist das super schön, aber vielleicht findet man auch raus, oh, Trailrunning ist es gar nicht unbedingt oder wie auch immer und dann ist es auch in Ordnung. Ich glaube, man muss da echt beim Laufen sich so ein bisschen kennenlernen und wenn man wirklich dann das investieren wollen würde, kann ich nur sagen, ein Coach kann da relativ hilfreich sein. Einfach weil das ins Grüne Laufen, ich glaube, das demotiviert tatsächlich eher, als dass es was hilft.
Und ein ganz wichtiges Wort, was du gesagt hast, ist Spaß. Ich glaube, wenn man Sport macht, dann muss man Sport finden, der einem Spaß macht. Ja. Weil nichts schrecklicher, als sich da irgendwo hinquälen zu müssen. Und es dauert manchmal ein bisschen, ne, bis man das so rausfindet für sich, finde ich. Also bei mir war es zumindest so.
Ja.
Aber dann ist es plötzlich so schön, weil du sagst, okay, da nehme ich so viel mit, ja. Und ich habe Spaß an dem, was ich tue. Da muss ich mich dann auch nicht hinquälen.
Ja, und dann bleibt man auch dabei. Also ich glaube, und das ist so ein bisschen das Gefährliche manchmal heutzutage auch mit Social Media etc., weil da reden so viele dann auf einmal davon, wie toll alle möglichen Sportarten sind und wie viel Spaß man dabei hat und wie toll alle aussehen und so. Und das stimmt einfach oft einfach nicht. Und das finde ich dann manchmal so schade. Und klar, ich liebe Laufen total. Aber es gibt einfach wirklich viele Menschen, die das nicht tun. Und das ist in Ordnung. Und ich glaube, einfach herauszufinden, was man selber gerne macht, das ist so viel mehr wert, als dann irgendeinem Trend zu folgen. Ja. Und deswegen appelliere ich da immer so ein bisschen dran, hey, wenn es Trailrunning für dich ist, ist das super, super schön, aber dann gib dir wirklich Zeit und schau nicht so viel ins Außen, sondern bleib bei dir.
Ja. Mir ging das so mit Eisbaden, als es so losging, Trend, habe ich mir auch gedacht, ich muss das jetzt auch machen. Ich muss morgens um 6 in die Isar hüpfen im Winter. Einmal habe ich es geschafft bis zu den Knien und dann habe ich sofort beschlossen, nicht mein Ding und das ist so gesund.
Also ich habe nicht mal diesen Part mit dem bis zu den Knien gemacht. Ich habe sofort beschlossen, nee. Also
sehr gut.
Kältebad ist überhaupt nicht meins. Also diesen Trend bin ich nicht verfallen, aber ich weiß, dass viele davon absolut begeistert
sind. Ja, ich weiß. Zum Schluss kriegen meine Gäste immer dieselbe Frage gestellt. Es ist bei dir jetzt ein bisschen witzig, weil das ist noch gar nicht so lange her, dass du 20 warst. Aber ich stelle sie dir trotzdem mal. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen? Kannst du Zeit lassen?
Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall raten, in mich selbst und den Weg, den ich gewählt habe, zu vertrauen. Weil natürlich habe ich, dadurch, dass ich auch ganz oft eben so eher so kritische Stimmen dann auch gehört habe, ganz oft mich gefragt, okay, ist das eigentlich gerade cool, was ich mache? Oder habe ich wirklich ein Bauchgefühl, auf das ich vertrauen kann? Und ich würde mir dann einfach super gerne raten, du bist so, wie du bist, schon echt gar nicht so verkehrt. Und hör auf dich, vertraue in dich und dann wird der Weg, den du gehst, auch wirklich zu dir passen. Und ich glaube, da so ein bisschen mehr Urvertrauen in mich einzuimpfen, das hätte ich gern gemacht. Ja.
Kimi Schreiber, auf dem Buch steht Kim Schreiber, damit sie es auch finden. Off Track, Passion, Trailrunning. Danke, dass du heute da warst.
Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.